Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses Vorrecht haben, zu dir zu kommen mit allem, was uns bewegt, auch wie wir das gerade gesungen haben, und unser Herz immer wieder auszuschütten vor dir. Ich danke dir, dass du der Herr bist, dass du der Fels bist, auf dem wir stehen dürfen. Und dieser Fels, der wankt nicht, sondern der bleibt. Danke, dass du der Bleibende bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir in einer so, ja, im Chaos lebenden Zeit sind und alles so aus den Fugen gerät, danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir diesen Grund haben. Und ich darf dich auch bitten, wie wir jetzt gesungen haben, dass du uns immer wieder ein neues Lied ins Herz gibst. Ein Lied der Dankbarkeit, ein Lied des Aufblicks zu dir, dem Geber aller guten Gaben. Herr, und so bitte ich dich auch heute, jetzt an diesem Abend, dass du uns beschenkst mit deinem Segen und auch die Susanne reichlich segnest und ihr das rechte Wort gibst und ihr die Kraft gibst und deinen Heiligen Geist. Danke, dass du jetzt da bist und dass wir ja mit dir rechnen dürfen, mit deiner Gegenwart und mit deinem Reden. Amen.
Ja, das Thema heute Abend finde ich selber ein ganz spannendes Thema. Felsenfest in chaotischen Zeiten. Und ich möchte eigentlich zuerst mal einsteigen, so ein bisschen ein Bild dieser Zeit zu zeichnen. Unsere Welt scheint immer chaotischer zu werden. Was mir so auffällt, mit unglaublicher Geschwindigkeit entwickeln sich neue Dinge. Früher ging alles viel langsamer. Es ist manchmal unglaublich, was sich in einem Jahr alles entwickelt. Und alte Dinge und Gewohnheiten verschwinden plötzlich. Nichts ist mehr, wie es war. Und nichts scheint mehr wirklich sicher zu sein. Es geht auch nicht mehr nur um uns und unser Land, sondern durch das Internet ist die Welt heute zusammengerückt. Politik, Wirtschaft, Religion sind plötzlich nicht mehr nur unsere persönliche Angelegenheit oder die unseres Landes, sondern alles bekommt plötzlich ganz andere Dimensionen. Andere Kulturen brechen in unser Land hinein, wenn wir allein an die Flüchtlingsströme denken, die wir in den letzten Jahren verkraften mussten. Finanz- und Wirtschaftsströme betreffen durch die Globalisierung plötzlich die ganze Welt. Und auch die Politik wird schon seit längerem weltweit gemacht. Wenn man so unseren Staat anguckt, die großen verlässlichen Parteien brechen zusammen. Übrig bleiben viele kleine Parteien, die meistens nicht wirklich koalitionsfähig sind, wenn man denkt, wie lange allein unsere Regierungsbildung letztes Mal gedauert hat. Europa bröckelt. Der Brexit scheint ja jetzt bald vollzogen zu werden. Und auch Amerika ist nicht mehr der verlässliche Partner, der er einmal war. Das Handy ist unser wichtigstes Instrument geworden. Wir sind immer erreichbar und können jederzeit jede notwendige Information abrufen. Auf der anderen Seite werden wir dadurch immer ruheloser. Wir sind immer erreichbar und werden ständig mit Informationen überschüttet. Die innere Ruhelosigkeit, Burnout und die Beziehungslosigkeit nehmen zu. Wir werden immer gläserner. Alles kann bald überwacht werden. Jede E-Mail, WhatsApp und so weiter werden aufgezeichnet. Über den Ortungsdienst können wir jederzeit ausfindig gemacht werden. Es ist nicht so, wie wir denken, ich bin da allein mit meinem Handy in meinem WhatsApp, sondern alles, was wir im Netz tun, ist nachvollziehbar und kann auch jederzeit gegen uns herangezogen werden. Die Welt ist kalt geworden. Der Mensch muss perfekt sein und perfekt aussehen. Er ist hauptsächlich so viel wert, wie er leistet. In den Firmen herrscht mittlerweile ein unheimlicher Druck, in immer kürzerer Zeit immer mehr Leistung zu bringen. Wer dem nicht standhalten kann, fliegt raus. Moralisch bemerken wir einen deutlichen Werteverfall. Traditionelle Werte wie Höflichkeit, Bescheidenheit, Treue, Wahrheit, Anerkennung von Autorität, Respekt gelten nicht mehr viel. Stattdessen greift ein ungeheurer Egoismus um sich. Ehe und Familie sind nicht mehr die angestrebte Lebensform. Stattdessen herrscht heute sexuelle Freizügigkeit. Homosexualität ist mittlerweile als Normalität in unsere Schulbücher eingezogen. Dazu kommen viele Kriege weltweit und damit verbunden natürlich viele Flüchtlingsströme. Und natürlich in aller Munde der Klimawandel. Und dadurch bedingt eine Häufung von extremen Wetterlagen, Naturkatastrophen, Krankheiten und Seuchen. Jetzt in China erst wieder neu dieses Virus, was da aufgetaucht ist. Ja, das ist so mal ein kurzer Abriss, wenn man mal das ganze Spektrum anschaut. Angesichts dessen kann man eigentlich wirklich Angst bekommen. Und es stellt sich die Frage, wer bekommt das noch in den Griff? Gibt's noch Sicherheit? Gibt's noch Hoffnung in dieser chaotischen Welt? Wie können wir da noch einen festen Stand haben? Und ich habe 3 Punkte dazu. Versucht darauf eine Antwort zu geben. Erstens, es ist alles vorhergesagt. Es ist alles vorhergesagt. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Ich denke, die meisten von uns hier waren schon mal schwanger. Und wenn man an die Schwangerschaft zurückdenkt, dann ist es ja oft mit mehreren Beschwerden verbunden. Übelkeit, Brustschmerzen, Schmerzen im Unterleib, alles zieht, totale Müdigkeit und Erschöpfung, vor allem am Anfang. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass das Symptome einer Schwangerschaft sind, würde uns doch das völlig beunruhigen. Ja, plötzlich ist mir dauernd schlecht, ich bin hundemüde, alles zieht und tut weh. Das wird mir schon Sorgen machen. Und wenn wir aber wissen, dass eine Schwangerschaft vorliegt, dann können wir diese Beschwerden einordnen. Ich weiß noch, bei meiner letzten Schwangerschaft, da war es so, wir haben das nicht mehr ganz so darauf angelegt. Und ich weiß noch, ich hatte eine Magen-Darm-Grippe und mir war es, Durchfall und Übelkeit. Irgendwann war Durchfall weg und mir war es immer noch übel. Und dann hat mein Mann gesagt, jetzt geh doch mal zum Arzt und lass da was verschreiben. Und ich war schon nah dran zu gehen und plötzlich dachte ich, hoppla, eigentlich fühlt sich das an wie damals bei den beiden Großen. Könnte ja ein anderer Grund sein. Und habe dann mal mir einen Test gekauft und der war tatsächlich positiv. Und dann war es klar, ja, die Beschwerden gehören zur Schwangerschaft. Ja, normalerweise würden uns doch diese Beschwerden alle beunruhigen. Aber wenn wir wissen, das ist ganz normal bei einer Schwangerschaft, es gehört dazu, dann beunruhigt es uns nicht. Und ich weiß noch, mir war es immer hundeübel, 3 Monate. Und mein Arzt hat mal gesagt, wenn es Ihnen richtig schlecht ist, dann ist es gut. Denn das ist ein Zeichen, dass Sie genug Schwangerschaftshormone haben. Also es hat mich da nur bedingt getröstet. Aber wenn wir das jetzt mal übertragen, genauso ist es doch auch jetzt. Diese Dinge, die wir gerade gehört haben, machen uns berechtigterweise Angst. Ja? Da fragt man sich doch schon, wo geht es hin? Wer hat es noch im Griff? Und wie komme ich da durch? Ich mit meinem persönlichen kleinen Leben. Das heißt, angesichts dieser Entwicklung bekommen wir eigentlich Angst. Wenn wir aber wissen, dass sie dazugehören, dann verlieren sie ihren Schrecken. Und Gott will, weil er Liebe ist, dass wir keine Angst haben. Das ist ihm ganz arg wichtig. Und deshalb hat er alle diese Dinge vorhergesagt, weil er sagt, ich will, dass ihr das einordnen könnt. Ihr müsst wissen, das gehört zu dieser Zeit dazu. So wie die Beschwerden zu einer Schwangerschaft gehören, gehören diese Entwicklungen, die ich gerade vorgelesen habe, zu dieser Zeit dazu. Ist ganz klar vorhergesagt. Und weil Gott Liebe ist, möchte er, dass wir nicht unwissend in diese Situation hineinschlittern, sondern er bereitet uns vor, damit wir keine Angst haben müssen. Und ich möchte einfach so die Zeichen dieser Zeit, die jetzt in der Bibel einfach vorhergesagt sind, die möchte ich euch mal auflisten, damit ihr wisst, da steht's und da kann ich es jederzeit nachschlagen. Da steht's geschrieben in der Bibel, da ist vorhergesagt. Und eines der Hauptkapitel in der Bibel, die sich mit diesen Vorhersagen befassen, mit der Endzeit befassen, ist das Kapitel Matthäus 24. Und da hole ich euch einfach mal die Sachen hervor, die genau das vorhersagen. Der erste Punkt ist, es wird Kriege und Kriegsgerüchte geben. In Matthäus 24, Vers 6 und 7 heißt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht. Das sagt er gleich hinterher. Erschreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Ja, wir denken vielleicht, das ist Ende und es endet im Schrecklichen. Nein, er sagt, nein, das ist noch nicht das Ende. Es gehört aber dazu. Und dann sagt er als nächster Punkt, was kommen wird, Hungersnöte und Erdbeben. Ebenfalls Matthäus 24, Vers 7. Es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und das erleben wir ja heute ganz oft. Erdbeben, manchmal ungeheuren Ausmaßes. Und damit verbunden nachher auch oft Seuchen, Hungersnöte. Das nächste, Bedrängnis, Matthäus 24, Vers 9. Das nächste, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, Matthäus 24, Vers 12. Das ist auch etwas, was ich permanent beobachte, dass die Gesetzlosigkeit immer mehr überhand nimmt. Gute Ordnungen werden nicht mehr beachtet und deshalb entgleist so vieles. Und deshalb muss es dann immer wieder schärfere Gesetze, deshalb kommen wir auch in die Überwachung, weil die normalen guten Gesetze nicht mehr beachtet werden. Das nächste, die Liebe der meisten wird erkalten. Matthäus 24, Vers 12, haben wir vorhin auch schon gesagt. Die Gesellschaft ist viel kälter geworden. Es zählt nur noch die Leistung. Das stellt man jedem Betrieb oder den meisten Betrieben deutlich fest. Dann Verführung, auch Matthäus 24, Vers 24, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Verführung, ein ganz starkes Zeichen dieser Endzeit, da gehe ich auch nachher nochmal genauer drauf ein. Das nächste, Sonnen- und Mondfinsternis. Ereignisse am Himmel, auch in Matthäus 24, der Vers weiß ich jetzt gerade nicht genau. Die Sonne wird verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Auch das erleben wir immer wieder. Ja? Wir hatten jetzt wieder eine Teilmondfinsternis. Wir haben den Blutmond mal kürzlich gehabt. Sonnenfinsternis, Ereignisse am Himmel, auch das gehäuft. Und dann noch Römer 1, moralische sexuelle Entgleisung. Gott hat sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Und dann kommt die ganze Aufzählung. Wenn wir also sehen, ganz viel von dem, was ich vorhin erwähnt habe, ist in der Bibel ganz klar vorhergesagt. Der ehemalige Hausvater Manfred Mössinger hat immer gesagt, man muss die Zeitung und die Bibel nebeneinander legen. Und das denke ich so oft, ja. Wir können es wirklich hier lesen, was wir in der Zeitung lesen, was tatsächlich tagtäglich passiert. Gott möchte, dass wir informiert sind. damit wir die Zeichen der Zeit einordnen können und nicht überrascht werden. Er möchte uns zeigen, dass nichts willkürlich abläuft, sondern dass es ein Teil seines Heilsplans ist und dass das noch nicht das Ende ist. Ja, wie bei der Schwangerschaft. Wäre ja schrecklich, wenn mit der Geburt das Ende wäre. Genau das Gegenteil ist der Fall, da fängt er es eigentlich erst an. Und genau so ist es jetzt in dieser Zeit, wo das Böse ausreift, das ist nicht das Ende. Er will, dass wir uns nicht ängstigen, weil er uns unendlich lieb hat. Und wenn wir um diese Dinge wissen und sie einordnen können, dann gibt uns das eine innere Sicherheit und Geborgenheit. Und das möchte das, der Herr. Das ist ihm ein ganz großes Anliegen. Er sagt, ich möchte nicht, dass ihr Angst habt, sondern es gehört dazu. Aber ich sage euch das extra, damit ihr es einordnen könnt. Damit ihr keine Angst haben müsst. Und da kann man natürlich an der Stelle die Frage stellen, warum ist das so? Warum nimmt das Böse denn im Moment so überhand? Und um das zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Heilsgeschichte werfen. Und da möchte ich so einen kleinen Schlenker mit euch hineinmachen, weil man es dann einfach besser versteht. Es ist so, dass Satan, der Gegenspieler Gottes, der Herrscher dieses Zeitalters ist. Das steht ganz klar in der Bibel. Er ist der Herrscher dieses Zeitalters. In Galater 1, Vers 4, ich sage euch einfach, es sind drei Stellen, die da dazu sprechen. Da heißt's, er selbst, Christus, hat sich für unsere Sünden hingegeben, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Ganz klar hier geschrieben, die gegenwärtige Welt ist böse. Die steht unter dem Machtbereich Satans. Er ist der Herrscher dieses Zeitalters. Und wir haben heute Morgen die frohmachende Botschaft gehört, wenn wir unser Herz dem Herrn Jesus schenken, dann werden wir in dem Moment herausgerissen aus dem Machtbereich Satans und hineinversetzt in den Machtbereich Jesu Christi. Dann gehören wir ihm und dann hat Satan keinerlei Macht mehr über uns. Die nächste Stelle, Epheser 6, Vers 11. Da werden wir aufgefordert, gerade weil die Zeit so schwer und so böse ist, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, im Moment herrscht hier Finsternis. Es sind die bösen Mächte, Satan mit seinen Engeln, die im Moment hier die Hoheit haben. Und die letzte Stelle, Epheser 2, Vers 1 und 2. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Ja, das ist ja unser Zustand, bevor wir Jesus haben. Da sind wir tot in unseren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, das ist Satan, der im Moment den Lufthimmel besetzt und der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Satan ist also der Herrscher dieses Zeitalters und wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, das heißt in den Menschen, die Gott nicht gehören. Und Gott lässt es im Moment zu. Ja, das müssen wir einfach feststellen. Und wenn wir mal einen Garten anschauen, wenn man einen Garten, einen schönen Garten sich selber überlässt, das geht vielleicht ein Vierteljahr gut. Und dann merkt man schon, wie das erste Unkraut da wuchert. Nach einem Jahr sieht er schon ziemlich wild verwildert aus. Und nach zwei Jahren, da ist das Gute und Schöne schon ganz erstickt. Und überall wächst das Unkraut hoch. Und so können wir uns das vorstellen. Ja, Gott lässt es im Moment zu. Der Teufel hat im Moment eine lange Leine, würde ich sagen. Und deshalb, wenn das Böse sich selber überlassen wird, dann gebiert es einfach ganz viel Böses, dann breitet sich das aus, wie so in einem Garten. Und das heißt ja, das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Das ist so seit dem Sündenfall und wird erst gewendet, wenn Jesus ins Leben tritt. Und es heißt am Römer 1, darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Und wir haben heute Morgen ganz klar gesagt, hier setzt die frohe Botschaft an. Gott wollte die Menschen nicht so sich überlassen, sondern hat den einzig möglichen Weg zur Rettung geschaffen. Und es war sein Sohn Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Und da haben wir gesagt, wer das im Glauben fasst, wer Jesus aufnimmt und die Vergebung annimmt, der wird da herausgerissen und das Leben wird neu. Und das steht so schön im Epheser 1, den lese ich auch noch, der Vers 13 und 14. Er hat uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das passiert bei einer Bekehrung. Genau das passiert. Herausgerissen aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und ab dann hat Satan keinerlei Anrecht mehr an uns. Dann sind wir in Gottes Hand und versiegelt mit seinem Heiligen Geist. Und da sagt Gott, niemand wird mein Kind aus meiner Hand reißen. Da hat Satan kein Anrecht. Er darf uns wohl versuchen, aber er darf uns nicht mehr herausreißen aus Gottes Hand. Das Böse reift im Moment so schnell und in so einer Intensität aus, weil Satan weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Ja, und wenn man eine kurze Zeit hat, dann muss man diese Zeit ganz besonders nutzen. Und ich lese dazu eine Stelle, vielleicht schreibt ihr euch als die Bibelstellen mit auf, das ist so hilfreich, wenn man dieses Rüstzeug dann daheim hat und kann es nochmal nachlesen und in der Bibel anstreichen, weil das sind die Fakten, auf die wir bauen dürfen. Im 1. Mose 5, Vers 8 heißt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So geht er umher, könnt ihr euch also vorstellen. 1. Mose steht es, ja, da wundert man sich, gell? 5, Vers 8, ja, habe ich mich auch gewundert. Nett? Habe ich mich vertan? Okay, dann such du mal die richtige Stelle, vielleicht findest du sie. Ja, ich habe mich auch gewundert, dann ist es vielleicht verrutscht bei meiner Vorbereitung, könnte auch sein. Ich bin dankbar, wenn ihr mir die richtige Stelle sagt. Ja, Offenbarung 12, Vers 12, die andere Stelle, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Er hat nur noch eine kurze Zeit, Offenbarung 12, Vers 12. Hat jemand die Stelle? Ja. Ja. Ah, danke. Wunderbar. Ja, dann stimmt ja alles, außer Mose. Dann habe ich mich im Buch vertan. Entschuldigung, ich habe mich auch echt gewundert, dass das da stehen soll. Aber vielen Dank. 1. Petrus 5, tut's gleich richtig aufschreiben. Sehr gut. Ihr wart alle wach und dabei. Das finde ich wunderbar. Ja. Satan hat also nur noch kurze Zeit. Und wir dürfen eines wissen. Nur so weit, wie Gott es zulässt, darf Satan handeln. Es ist ein Kettenhund Gottes, so hat es mal jemand bezeichnet. Und ich fand dieses Bild sehr schön. Wenn wir mal den Hiob anschauen, dann ist er ein ganz gutes Beispiel dazu. Der Hiob, der war ja ein ganz gottesfürchtiger Mann. Und dann kam eines Tages der Satan zu Gott im Ratssaal hinspaziert und hat gesagt, der Hiob, der ist ja nur so fromm und so gut, weil der hat alles, ja. Wenn man alles hat, dann kann man ja auch leicht gottesfürchtig sein und so weiter. Nimm doch mal dem Hiob alles weg und dann werden wir sehen, ob er dir nicht absagt. Und Gott hat es zugelassen. Und Gott hat dem Satan aber eine ganz klare Grenze gesetzt und hat gesagt, du darfst ihm alles nehmen, nur sein Leben darfst du nicht antasten. Also eine ganz klare Grenze. Und es war ja auch dann so, der Hiob hat ja dann alles verloren, ja, sein ganzes Vermögen, seine Kinder, krank geworden. Er hat ja ganz, ganz viel verloren. Es war ja ganz furchtbar, was er alles erlebt hat. Aber sein Leben durfte nicht angetastet werden. Das dürfen wir wissen. Gott entgleitet es nicht. Wir haben vielleicht manchmal Angst, ob das noch jemand im Griff hat. Und das dürfen wir ganz klar wissen. Nur so viel, wie Gott der Vater zulässt, hat Satan Raum zu handeln. Das dürfen wir ganz sicher wissen. Und es gibt uns auch Trost, weil man ganz genau weiß, Gott entgleitet nichts. Er ist der Allmächtige, der alles in der Hand hat. Und da ist nichts der Willkür überlassen. Möchte ich euch heute mit ganz großer Zuspruch sagen. Man hat da vielleicht manchmal Angst. Hat Gott es noch wirklich im Griff? Er hat es im Griff. Nichts kommt, was nicht an ihm vorbeigegangen ist und was er nicht zugelassen hat. Aber manches lässt er zu, manche Schwere, einfach weil manches ausreifen muss. Manche Wege verstehen wir auch nicht, aber Gott geht die, damit er zu seinem Ziel kommt. Ja, er lässt ja auch manche Schwere in unserem Leben zu, wo wir manchmal denken, warum? Und hinterher sehen wir oft, es war gut für uns, weil es uns ein Stück näher an Gottes Herz gezogen hat. Weil es manches in uns zerbrochen hat, was zerbrochen werden musste. Ja, das ist das eine. Und das andere, was mir auch noch wichtig ist, Satan geht nicht nur umher wie ein brüllender Löwe, sondern, und das finde ich jetzt für die Endzeit eine ganz wichtige Sache, Satan geht auch um als der große Verführer, als ein Engel des Lichts, steht im 2. Korinther 11, Vers 14. Und wenn wir mal dieses Endzeitkapitel Matthäus 24 betrachten, das finde ich ganz spannend, da fragen die Jünger ihn nämlich und sagen, was ist das Zeichen, woran werden wir denn das erkennen? Und bevor Jesus diese ganzen Zeichen aufzählt, die wir vorhin hatten, sagt er als allererstes, seht zu, dass euch niemand verführe. Und das sagt er in dem Kapitel, glaube ich, noch viermal. Verführung ist ein ganz großes Zeichen der Endzeit. Und da müssen vor allem wir als Gläubige sehr gewappnet sein. Ich sage so ein paar Merkmale der Verführung, weil die Verführung wird in den Gemeinden passieren. Und deshalb wird es so schwer sein, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Das ist nämlich der erste Punkt. Aus den eigenen Reihen werden Leute aufstehen und viele verführen. Aus den eigenen Reihen. Verführung passiert also nicht nur außerhalb, sondern in den Gemeinden wird es Verführung geben. Und das Zweite, Lüge und Wahrheit gehen da immer miteinander einher. Das ist nie so, dass es nur Lüge ist, denn dann würden wir das sehr schnell entlarven. Sondern die Lüge wird immer mit der Wahrheit vermischt. Es wird immer ein Bibelvers dazugepackt und dann denkt man, ja, das steht doch in der Bibel, dann muss es ja stimmen. Und damit wird es so schwer zu unterscheiden. Lüge und Wahrheit gehen immer miteinander einher, werden immer vermischt. Und das Dritte, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, es werden Zeichen und Wunder der Lüge geschehen. Das heißt, da werden viele Zeichen und Wunder passieren. Und der Mensch ist einfach so gepolt, dass man denkt, na, wenn da so viel passiert, dann muss das ja, da muss ja der Geist Gottes ganz kräftig wirken. Wir sind immer schon auf das Spektakuläre gepolt. Und wir werden hier gewarnt, dass es eben nicht nur Zeichen und Wunder von Gottes Seite gibt, und die gibt's wohl, dass Kranke heil werden oder auch Sprachenrede oder sonstige Dinge, sondern es passieren eben auch viele Zeichen und Wundern, die von den Mächten der Finsternis inszeniert sind, denn die haben auch Macht. Ja, deshalb Augen auf, lasst uns nicht blenden lassen durch Wunder, die geschehen. Und es heißt an anderer Stelle, 1. Johannes 4, Vers 1, prüfet. Wir werden immer aufgefordert zu prüfen. Prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Das heißt, es gibt eben offensichtlich auch andere Geister. Ich denke, ein wichtiges Merkmal ist folgendes. Das steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 3. Und das möchte ich gern vorlesen dazu. Ja, eigentlich Vers 1 bis 3, denn das ist so ein für uns ein Hilfsmittel, wie wir das erkennen können. Und da heißt es, 1. Johannes 4, Vers 1 bis 3, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. An Jesus wird sich scheitern. Scheiden wird Jesus Christus, der Gekreuzigte, in den Mittelpunkt gestellt? Oder redet man nur allgemein von Gott? Von Gott reden ganz viele. Das klingt dann ganz gut. Aber Jesus Christus und das Kreuz, der Weg der Rechtfertigung, unsere tiefe Verlorenheit, die nur durch das Kreuz aufgehoben werden kann, ist das Zentrum der Botschaft. Das muss die Mitte sein. Paulus hat mal gesagt, ich weiß niemand, nichts anderes unter euch als Christus und ihn als gekreuzigt. Und das ist das Merkmal. Und es steht ganz klar in der Bibel, in seinem Namen ist das Heil. Und es gibt kein anderer Name unter dem Himmel, in dem wir gerecht werden können. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Und es ist auch, wenn man mal diese Bücher liest von den verfolgten Christen, die werden nicht verfolgt, wenn sie von Gott reden, aber sobald sie sich zu Jesus Christus bekennen, kriegen sie Schwierigkeiten. Jesus Christus, das Heil in ihm, das ist der Punkt und das muss ganz klar Mitte der Verkündigung sein. Daran könnt ihr das messen. Und vielleicht noch eine Sache, wo wir auch vorsichtig sein müssen. Die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, seid nüchtern, seid wach. Der Heilige Geist arbeitet immer über unseren Verstand. Und der Verstand triggert unseren Willen an. Ja, wir erkennen was mit unserem Verstand und es triggert unseren Willen an, dass wir sagen, ich will meine Sünde bekennen, ich will umkehren, ich will was ändern in meinem Leben. Das ist eine ganz nüchterne Sache. Und ich denke, da, wo viel über seelische Bewegtheit, über das Gefühl gemacht wird, da wird's gefährlich. Da kommt es so weit, dass wir die Kontrolle über uns abgeben. Und das ist nicht gut. Es dürft euch einfach merken, der Heilige Geist arbeitet immer über unseren Verstand. Und es ist immer eine ganz nüchterne Sache. Da wird unser Herz bewegt, zutiefst bewegt. Aber unser Verstand ist ganz klar. Und zu keinem Moment geben wir die Kontrolle über uns ab. Denn Gott hat uns mit dem Verstand ausgestattet, damit wir ihn benutzen. Ja, soweit zu der Verführung durch Satan. Das heißt, wir sehen also, wir haben im Moment ein Zeitalter, in dem Satan noch die Oberhand hat hier auf dieser Welt, in dem er gerade umgeht wie ein brüllender Löwe, indem er seine kurze Zeit nutzt, die er noch hat, und in der er auf der anderen Seite versucht, die Gemeinde mit allen Raffinessen zu verführen. Das war mein erster Punkt. Das ist alles vorhergesagt. Alles ganz klar vorhergesagt, damit wir es wissen. Ich denke so manchmal an diese Dinge. Meine Eltern, die sind kürzlich einem Trickbetrüger aufgelegen. Das war also ganz furchtbar. Da rief wirklich jemand bei meiner Mutter mittags an, meine Mutter 82, rief an und sagt, sie sind die Polizei. Es wurde die Nummer 110 angezeigt. Und sie haben in der Nachbarschaft ist ein Einbruch passiert. Und da lag ein Zettel dabei, in welchen Haushalten sie als nächstes einbrechen wollen. Und ihr Name stand ganz oben. Und dann haben sie ganz ja, sie wollen ihr helfen und haben sie dann befragt, wie viel Vermögen sie im Haus hat und so weiter und so fort. Ja, und meine Mutter ist da dummerweise erst mal drauf reingefallen. Es kam aber zum Glück zu keiner Geldübergabe, da war also Gott sehr gnädig. Aber was ich dazu sagen möchte, was macht die Zeitung? Das macht sie sehr gut. Immer wieder warnt sie und warnt vor diesen Trickbetrügern und sagt, seid, passt auf, das passiert mit den und den Tricks. Und genau so ist es uns hier im Wort gesagt und sagt der Herr Jesus, passt auf, wachet, seid nüchtern, seid allzeit bereit. Und genau einen Punkt möchte ich noch zu sagen zu der Verführung, das ist mir auch noch ganz wichtig. Alles, was wir hören, muss am Wort geprüft werden. Und wenn es nicht durch das Wort gedeckt ist, dann ist es zu verwerfen. Ja, es muss durch das Wort gedeckt sein. Denn das Wort, die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. So steht es ganz klar in der Schrift. Und Jesus selber ist das Wort. Und wenn was anderes behauptet wird, als im Wort steht, dann kann es nicht von Gott sein. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Prüfkriterium. Und deshalb ist auch wichtig, dass wir im Wort zu Hause sind, dass wir uns auskennen. Ja, das war 2. Thessalonicher. Genau. Ja. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Ja, mein zweiter Punkt. Gott warnt uns vor dem, oder er macht uns, sagt einfach, das ist doch vorhergesagt, das sollt ihr wissen, so kommt's. Aber das nächste ist, das Eigentliche kommt erst noch. Und diese Aussicht sollen wir immer haben. Das ist doch nicht das Eigentliche, wo wir im Moment leben, sondern das Eigentliche kommt erst noch. Wenn wir es nochmal mit der Schwangerschaft vergleichen, dann wäre es ja, wie wenn mit der Geburt alles zu Ende wäre. Und am Schluss wird es ja am schlimmsten, ja? Die Schwangerschaft geht ja so, am Anfang ist vielleicht schlechter, dann geht's eine ganze Zeit und am Schluss wird's wieder immer beschwerlicher, der Bauch immer dicker, man wird kurzatmiger, die Beschwerden nehmen zu, dicke Beine und so weiter. Und ganz am Schluss gipfelt's in der Geburt. Und da denkt man ja furchtbar, ja? Das furchtbares Ende. Ja, und genauso könnte man das ja im Moment in der heutigen Zeit auch denken. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Da, wo die Wehen am schlimmsten sind, wird plötzlich neues Leben geboren. Und wenn wir an uns zurückdenken, alles Leid, alle Beschwerden der Schwangerschaft, der Geburt, das ist so schnell vorüber und vergessen. Sonst hätten wir Frauen ja alle nur ein Kind bekommen. Ja, dann hätte man nach dem ersten aufgehört. Aber das ist nichts gegenüber dem, was dann kommt, wenn man das Kind in Armen hält. Ja, das ist so unvergleichlich mehr. Und genauso dürfen wir wissen, das Eigentliche kommt erst noch. Als Jesus damals am Kreuz gestorben ist, hat er die Schuld der ganzen Schöpfung getragen. Und am Kreuz hat er den endgültigen Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen. Den endgültigen Sieg. Und das lesen wir in 2. Timotheus 1, Vers 10. Und da heißt es, Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und im 1. Korinther 15, Vers 54 und 55 und folgende heißt, Tod, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Offenbarung 1, Vers 18 und 19 heißt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Das sagt Jesus von sich, der Erste und der Letzte. Und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und wer den Schlüssel hat, der hat die Gewalt. Jesus hat also am Kreuz den endgültigen Sieg errungen. Die Machtverhältnisse sind ganz klar geklärt. Nur hat er im Moment noch nicht die Herrschaft auf der Erde angetreten. Und wenn wir das mal vergleichen, mir fiel da David ein. Dieses David war ja als Hirte unterwegs und in der Zeit war ja Saul König. Und als Saul sich eigentlich immer mehr von Gott abgewandt hat und Gott ihn dann als König verworfen hat, dann hat ja damals schon Gott den David als König erwählt. Und David wurde ja dann vom Feld geholt und schon gesalbt zum König. Aber er war zwar designiert, würden wir sagen, er war gesalbt, aber es hat noch einige Jahre gedauert, bis er endgültig die Herrschaft angetreten hat. Es hat noch einige Jahre gedauert, da war er ja sogar noch beim Saul im Dienst mit seiner Harfe. Ja, das dürfen wir wissen. So wie dieses Bild, da war der David schon als König designiert, aber er hat es noch nicht angetreten. Und so ist es bei Jesus auch. Er hat den endgültigen Sieg errungen, aber er hat die Herrschaft auf der Erde hier noch nicht offiziell angetreten. Und davor wird der Satan auch noch einmal kräftig beschnitten. Ich lese euch die Stelle mal vor, weil ich finde die einfach spannend und wichtig zu wissen. Offenbarung 12. Wir haben ja gesagt, der Satan ist der Herrscher im Lufthimmel und von da aus regiert er hier auf der Erde. Und in der Offenbarung 12, Vers 7 bis 12, wird uns ein Kampf geschildert im Himmel. Und da kämpft Michael und seine Engel mit dem Drachen, mit dem Satan. Und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Ja, da sieht man, wie Jesus die Herrschaft antritt. Zuerst im Himmel und dann wird er wiederkommen. Und das dürfen wir wissen. Und Jesus sagt uns zum Trost, Lukas 21, Vers 28, wenn das anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich denke, diesen Blick dürfen wir immer haben. Wir schauen so oft auf das Hier und Jetzt und es zieht uns runter. Und Jesus sagt, wenn ihr das geschehen seht, erhebt eure Häupter. Weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Ihr habt eine ganz klare, lebendige Hoffnung. Und darauf richtet euren Fokus. Lebt himmelwärts. Das Eigentliche kommt erst noch. Und ich lese euch noch die Stelle, auch Matthäus 24 am Schluss, wo es wieder zuerst um die Verführung geht. Und im Vers 27 heißt dann, wie der Blitz ausfährt von Osten und bis nach Westen leuchtet, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und an anderer Stelle heißt noch, sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wird Jesus irgendwann beginnen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Und das lesen wir in der Offenbarung 21. Und da wird es so sein, dass es kein Leid mehr geben wird, keine Not mehr. Ich lese euch die Verse vor, Offenbarung 21, Vers 1 bis 4, denn das ist unsere Vision. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, die sprach, siehe, da die Güte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, er wird bei uns wohnen. Und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist unsere Aussicht. Und sind wir doch nochmal ehrlich, wenn wir an unsere Schwangerschaft nochmal zurückdenken, wenn es mir die 3 Monate schlecht war, das fand ich immer ganz schrecklich. Aber wenn man es in die Relation zu dem gesetzt hat, was kommt, nämlich dass ich weiß, in 9 Monaten habe ich ein Kind, ein ganz süßes, dann habe ich das in Kauf genommen. Dann war das nicht ganz so schlimm. Und genauso sagt Jesus, richtet doch euren Blick himmelwärts. Das ist doch eigentlich eure Heimat. Unsere Heimat ist im Himmel. Steht ganz klar mehrfach in der Bibel. Und da dürfen wir wissen, da ist kein Leid mehr, kein Geschrei, keine Not. Gott selber wird unsere Tränen abtrocknen. Und es heißt mal, das Wenige, das Leichte unserer Drangsal hier, und ich finde, unsere Drangsal hier kommt mir oft sehr schwer vor. Ja, und das in der Bibel heißt das vorübergehende Leichte der Drangsal. Das kann die Bibel nur so schreiben, weil es in der Relation zu der Herrlichkeit, die wir erwarten, ein geringes ist. Und da geht's nämlich auch so weiter. Da heißt dann, ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwarten wird. Und da wird sich auch das bestätigen, dass Gott der große Wiedererstatter sein wird. All das, was wir hier erleiden, wird er uns um ein Vielfaches wiedererstatten. Und da ist der Hiob schon ein wunderbares Bild dafür. Der Hiob hat ja nicht so geendet mit seiner ganzen Krankheit und seinem Leid und all dem, was er verloren hatte, sondern Gott hat ihm alles erstattet und zwar nicht nur einfach, sondern doppelt. Alles hat er doppelt zurückbekommen. Das ist ein Prinzip Gottes. Nicht nur das, was wir erlitten und erlebt haben, sondern um ein Vielfaches wird uns das erstattet. Und ich finde, man spürt Menschen ab, die sich viel mit dem Himmel beschäftigen. Ich habe mich heute mit Andrea Schäfer unterhalten, das fand ich so schön. Da sagt er, ja, wir sind ja schon bald an der Konferenzplanung für 2022, aber ich hoffe ja immer, dass der Herr vorherkommt. Ja, das fand ich so schön, dieses Verankertsein im Himmel. Und das spürt man Menschen ab. Menschen, die im Himmel verankert sind, können loslassen. Und die haben eine Freude in sich und eine Dankbarkeit oft, weil sie nicht an dem hier kleben, weil sie sich an dem freuen, was kommt. Lasst uns doch viel mehr den Blick dahin richten. Wir denken immer, wir schauen oft so zurück und denken, oh, jeder Tag läuft ab. Immer noch ein Tag weniger in meinem Leben. Nein, wir müssen immer denken, ein Tag kürzer, bis wir beim Herrn sind. Es geht doch zum Herrn. Es geht in unsere Heimat, in unsere eigentliche Heimat. Wir haben sich früher Soldaten auf ihre Heimat gefreut, wenn sie im Krieg waren. Wie freut man sich doch, wenn man wieder heimkommt? Und es ist ungleich mehr. Deshalb ist wichtig, dass wir unseren Herrn gut kennen, unsere Heimat. Denn wächst die Freude darauf. Sinnet auf das, was droben ist. So steht schon im Kolosser 3. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Immer das Ziel vor Augen haben. Und es gibt uns eine ganz große Freude und Hoffnung. Ja, und mein dritter Punkt, neben dem, dass alles vorhergesagt ist, damit wir die Zeit einordnen können, neben dem, dass wir wissen, das ist ja gar nicht das Eigentliche, sondern das Wunderbare, was ganz Wunderbares kommt erst noch. Und das ist uns ganz klar verheißen. Jesus hat ja schon gesagt, er hat uns die Wohnung dort vorbereitet. Und das Dritte, wir sind hier in dieser Zeit nicht allein. Das dürfen wir ganz sicher wissen und deshalb muss und darf uns das und soll uns das Ganze hier keine Angst machen, weil wir wissen, wir sind nicht allein. Nie sind wir allein. Jesus hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und auf der anderen Seite hat er auch gesagt, ich bin darin guter Zuversicht, schreibt Paulus, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Bis auf den Tag Jesu Christi, Philipper 1, Vers 6. Nie sind wir allein. Und das tut uns so gut. Nichts, aber auch gar nichts kann uns von ihm scheiden. Wenn wir Römer 8 lesen, da heißt es ganz klar, Vers 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, ja, wenn es an Sterben geht, weder Hohes noch Tiefes, weder Krankheit noch Tod, noch keine andere Macht kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Von dieser Liebe kann uns niemand scheiden. Jesus kann uns gar niemand nehmen. Und das ist das Wunderbarste, was es gibt, unseren Herrn Jesus zu haben. Ich habe euch heute Morgen erzählt, dass ich vor vielen Jahren krank war. Manche kennen schon die Geschichte, aber ich erzähle es euch trotzdem nochmal als Ermutigung. Als ich damals so krank war und es einfach jahrelang nicht bergauf ging, habe ich mal zum Herrn geschrien und habe gesagt, als wieder die nächste, ich war dauernd irgendwie grippal angeschlagen, Magen-Darm, ach, was weiß ich, was die Kinder mir halt alles angeschleppt haben, habe ich jedes Mal mit abgekriegt. Und als das nächste wieder anrollte, da habe ich irgendwann geschrien, habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, mach du doch irgendwas. Und es war, wie wenn er damals sagen würde, du, ich bin da, ich bin bei dir. Und wenn du mich hast, dann hast du alles. Ich habe so eine Gottesnähe verspürt und so eine tiefe Freude, dass ich gemerkt habe, das andere ist ein Stück sekundär. Und das denke ich ganz oft, wenn ich Bücher lese oder Berichte von unseren verfolgten Geschwistern. Die erleben diese Gottesnähe so stark, dass das alles andere ein Stück sekundär ist. Das, was sie dadurch leiden an Qualen, das ist nichts gegen dem, was Jesus ihnen schenkt. Und deshalb möchte ich euch einfach zurufen, macht euch an Jesus ganz fest. Nutzt es, Zeit mit ihm zu verbringen. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Denn da, wo wir ihn suchen, da schenkt er sich uns ganz. Und da werden wir unendlich beschenkt und erfüllt. Und das trägt uns auch in diesen Zeiten. Da wissen wir, keinen Moment lässt er mich im Stich, sondern er beschenkt mich. Und es ist ja auch die Frucht des Geistes. Und es ist ja, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, entsteht automatisch Frucht, weil wir in ihm im Weinstock sind und an seinem Saft teilhaben. Und eine Frucht ist diese Liebe, die wir spüren. Es ist die Freude, die wir erleben. Auch wenn vielleicht äußerlich gar nichts zu freuen ist, haben wir trotzdem Freude. Und einen tiefen inneren Frieden. Und es heißt mal, meinen Frieden lasse ich euch, nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Es ist ein Friede, ein göttlicher Friede, den wir gar nicht erklären können. Und den dürfen wir in dieser jetzigen Zeit haben. Ja, und Jesus selber sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er ist der Allmächtige und das dürfen wir wissen. Wir denken immer so mit unseren Mitteln, mit unseren Möglichkeiten. Und da sind wir natürlich ganz schnell am Ende. Aber der Herr, der ist der Allmächtige, das ist dem ein Kleines, irgendwelche Dinge zu bewegen. Und es ist manchmal unglaublich, wenn man die Berichte von unseren verfolgten Geschwistern liest, was Gott da für Wunder wirkt. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen, das gebe ich jetzt einfach noch zum Schluss als Ermutigung und Zeugnis mit. Eine Chinesin, die an der Grenze zu Nordkorea gewohnt hat, die immer wieder nordkoreanische Flüchtlinge aufgenommen hat und die unterstützt hat, denen geholfen hat. natürlich vom Glauben erzählt hat. Die hatte die Möglichkeit, beruflich, die war irgendwo beim Staat angestellt, im Staatsdienst, hatte die beruflich immer wieder die Möglichkeit, nach Nordkorea einzureisen. Und die wurde da nicht mal besonders arg kontrolliert, weil die war ja im Auftrag der Firma dort oder des Staates. Und die war also relativ oft in Nordkorea und hatte dann die Gelegenheit, dort eine Arbeit anzufangen. Die hat nachts im Untergrund gepredigt, weil nachts wurden sie nicht beobachtet. Und damit kamen unzählige Menschen durch sie zum Glauben. Und irgendwann ist das Ganze dann doch entdeckt worden und sie kam dann ins Gefängnis. Wurde wochenlang verhört. Es war auch einfach erschreckend, wenn man mal liest, was für eine Mühle die da reinkommen. Es ist unglaublich, was Menschen da mit Menschen machen. Und dann, ja, man denkt ja auch, warum greift der Herr ja nicht ein und holt sie raus? Es wurde ja ganz viel für sie gebetet. Und dann fing was Wunderbares an, dass nämlich im Gefängnis sich ganz viele Mitgefangene bekehrt haben durch sie. Da ist ganz viel passiert. Eine Aufseherin, die ihr erst so bös gesonnen war, ist plötzlich zum lebendigen Glauben gekommen und hat sie geschützt. Und da ist unglaublich viel passiert. Und dann haben eines Tages ihre Mitgefangenen zu ihr gesagt, lass uns doch mal drum beten. Die wurden halt ziemlich schikaniert, die haben nur kaltes Wasser, eiskaltes Wasser bekommen. Haben sie gesagt, wenn Gott so groß ist, lass uns doch mal beten, dass wir warmes Wasser zum Duschen bekommen. Und da hat sie gesagt, okay, wir können das tun, unser Gott ist ja allmächtig, aber bitte rechnet auch damit, er hört nicht jedes Gebet, nicht, dass ihr dann enttäuscht seid. Und hat also dann darum gebetet mit ihren Geschwistern und tatsächlich kam aus der Dusche warmes Wasser. Und das Verrückte, irgendeiner von den Aufsehern hat es spitz gekriegt, wahrscheinlich wollten alle auf einmal duschen, ja, und der geht dahin, packt unter das Wasser und bei ihm ist das Wasser eiskalt. Und jedes Mal, wenn die geduscht haben, war das Wasser warm. Und sie haben nochmal ein ähnliches Wunder erlebt mit verseuchtem Trinkwasser. Die haben nur ganz schlechtes Wasser gekriegt zum Trinken und da haben sie auch drum gebetet und das Wasser wurde rein, das sie zum Trinken bekommen haben. Und da denke ich, das dürfen wir wissen. Ich möchte euch das einfach als Ermutigung mitgeben. Wir haben den Stärksten an unserer Seite. Und den kann uns niemand nehmen. Und lasst uns doch vielmehr nicht auf unsere Probleme schauen, sondern auf den, der alle Probleme im Griff hat und lösen kann und der ganz andere Mittel und Wege hat als wir. Und ich möchte euch einfach wünschen, dass ihr diesen klaren Blick für die Zeit habt. Es ist wichtig, dass wir die Zeit einordnen können, dass wir wach sind, auch vor Verführung, aber dass wir wissen dürfen, wir leben auf ein Ziel zu, ein wunderbares, herrliches Ziel, alle Zeit bei unserem geliebten Herrn zu sein, der selber unsere Tränen trocknen wird, der selber jeden Mangel, den wir hier hatten, ausfüllen wird. Und der heute in dieser Zeit, auch wenn die Zeit vielleicht enger wird, uns nie, nie im Stich lassen wird, sondern wir haben den Stärksten an unserer Seite. Und ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, du bist die Liebe. Und du hast uns so viel in deinem Wort ganz klar vorhergesagt, weil du willst, dass wir wissen, in welcher Zeit wir stehen. Weil du willst, dass wir die Sachen einordnen können, weil du die Liebe bist und nicht willst, dass wir Angst haben, sondern dass wir wissen, das ist so, das gehört zu dieser Zeit. Herr, ich danke dir, dass du so viel in dein Wort da hineingelegt hast, dass wir das ganz klar einordnen dürfen. Und wir dürfen wissen, in welcher Zeit wir leben, dass es die Zeit des Endes ist, in der das Böse ausreift. Und auch eine Zeit, in der viel Verführung ist. Lass uns wachsam sein und nüchtern sein. Lass uns ganz fest an dir machen und an deinem Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und halt uns fest in deiner Hand, jeden einzelnen von uns. Und du hast verheißen, dass uns nichts aus deiner Hand reißen wird. Und ich danke dir, dass wir eine wunderbare Hoffnung haben, dass das doch überhaupt nicht das Ende ist, sondern die letzte Ausreife vor dem Eigentlichen, was kommt. Dein Reich, wo du die Herrschaft antrittst. Dein wunderbares, ewiges Reich, wo kein Leid mehr ist, keine Not, kein Geschrei, keine Tränen mehr. Du selber wirst sie trocknen und wir werden bei dir sein, alle Zeit in deiner unendlichen Liebe, ummantelt von deiner Liebe. Herr Jesus, was ist das wunderbar und alle Zeit mit dir verbunden. Ach Herr, schenk doch, dass wir den Blick viel mehr himmelwärts wenden, nicht immer so im Hier und Äußeren fixiert sind, sondern auf dich schauen und auf das, was uns einmal erwartet. Und ich danke dir, dass wir jetzt in dieser Zeit und in allem, was kommt, in keiner Sekunde alleine sind, sondern dass du da bist und dass nichts und niemand uns von dir und deiner Liebe scheiden kann. Dass wir in deiner Hand sind und dass du alle Mittel und Wege hast. Und dafür danke ich dir und preise dich und bete dich an. Segne jede einzelne Frau. Lass uns diese Hoffnung mitnehmen, diesen klaren Blick für die Zeit und die große Freude, auf was wir zugehen dürfen. Wir beten dich an, lieber Herr Jesus Christus. Amen.